Endlich sind wir mitten in der Formel-1-Saison 2025. Das Startauftaktrennen ist jetzt hinter uns und das hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht nicht allen Fans, die es jetzt mit Ferrari halten, vielleicht nicht so, die es mit den Rookies halten, bis auf Antonelli auch nicht so. Aber es war wirklich turbulent, es war sehenswert. Es gab Safety-Car-Phasen, es gab Drama, es gab Gloria und ich glaube, Dave, wir haben einiges zu besprechen.
Wir schauen auf die Highlights und wir haben eine kleine Überraschung. Was Neues, auch wir erfinden uns neu. Bleibt also unbedingt dran und schaut mal rein. Los geht's.
Ja, also das kleine Neue, die kleine Überraschung, die ist in Form von Kevo von Overcut F1 am Start. Schönen Gruß und der hilft uns so ein bisschen, das Ganze einzuschätzen. Und ich würde jetzt gleich mal das Wort an dich übergeben, Kevo. Wie fandest du denn generell den Grand Prix?
Moin Leute, ich versuche mich kurz zu halten, aber bei diesem Chaosrennen war das echt nicht leicht. Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Ein Kampf um die Spitze, geile Duelle, Regen, verschiedene Strategien, also wirklich 10 von 10 Rennen direkt zum Start. Deshalb muss auch für mich der Melbourne Grand Prix immer der Opener sein.
Ja, und Dave, wir beide, wir übernehmen jetzt einfach mal. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich würde einfach mal ausklammern, da wären wir auch gleich schon beim Start. Die Rookies, da ist kein einziger so richtig vom Fleck gekommen oder beziehungsweise dann ins Ziel, bis auf Oliver Baermann und Andrea Kimi Antonelli.
Der kam ins Ziel und wie?
Der kam richtig gut ins Ziel, ja. Obwohl es in der Qualifikation nicht gut für ihn gelaufen ist, auf Platz 18 gestartet und dann furiose Aufholjagd. Und er hat wirklich gezeigt, dass er schon so ein bisschen, er hat angedeutet, dass er das erfüllen kann, was er verspricht sozusagen oder was sich die Leute von ihm versprechen. Mhm. Also gerade auch im Regen, das ist ja seine Stärke, ist jetzt mit dem zarten Alter von 18 Jahren mit seinem ersten Rennen in die Punkte gekommen, ist damit der Zweitjüngste, der das geschafft hat. Und dass es in seinem ersten Rennen passiert ist, obwohl er jetzt älter ist, also der Jüngste ist Max Verstappen, obwohl er älter ist als Verstappen, der das geschafft hat, finde ich das fast noch ein bisschen beeindruckender, weil er halt kein einziges Formel-1-Rennen bisher gefahren ist und dann auch noch so eine Aufholjagd gezeigt hat. Er war ja zwischenzeitlich schneller als Russell. Da muss man jetzt natürlich dann, Klammer auf, sehen, dass Russell natürlich ein bisschen verwaltet hat vorne. Der war total Niemandsland, musste dann einfach souverän sein Rennen abspulen und hat es aber auch gut gemacht. Aber an den Fahrern liegt es definitiv nicht irgendwie, dass Mercedes nicht ganz vorne ist. Die konnten natürlich auch nicht mehr rausholen, als das Auto hergegeben hat.
Ja, das war richtig cool. War richtig schön anzuschauen. Man muss natürlich auch sagen, der gute Antonelli hat noch eine Strafe bekommen, die wurde dann wieder zurückgenommen. Ja. Es ging da um ein unsafe Release seiner Mannschaft beim Boxenstopp. Mercedes hat dann direkt nach dem Rennen Einspruch eingelegt und neue Beweise vorgelegt, die letztendlich dann tatsächlich die Rennkommissare dazu bewogen haben, die Strafe zurückzuziehen. Er ist auf Platz 4 durchs Ziel gefahren und er durfte diesen vierten Platz dann am Ende auch behalten. Ja, super Sache. Wir werden uns, und da ein kleiner Hinweis an unsere neuen Zuschauer, die uns im letzten Jahr noch nicht zugeguckt haben. Wir werden zu allen Piloten in einer separaten Episode sehr genau Stellung beziehen. Da reden wir nämlich über die Geschicke, über das Wohl oder Weh aller 20 Fahrer, die da am Grand Prix teilgenommen haben. Fahrernoten erscheint irgendwann nach dieser Episode, also haltet Ausschau. Abo lohnt sich an dieser Stelle schon mal. Wir wollen trotzdem, auf jeden Fall, ja.
Fragen, was Kevo eigentlich zu Kimi Antonelli zu sagen
ganz
hat.
Ganz genau, und den anderen Rookies nämlich.
Ich glaube, die Rookies haben es ein bisschen anders gesehen. Die hatten wirklich durch die Bank weg Probleme. Die Rookies und auch diejenigen, die das Team gewechselt haben. Wir haben es gesehen. Hadja und Sainz haben es nicht mal wirklich zum Start geschafft. Doohan DNF, Liam Lawson DNF, Bortoleto DNF, Hamilton auch mit massiven Problemen. Und Kimi Antonelli, was für ein Debüt, muss man wirklich sagen. In diesen Konditionen von da hinten loszufahren, relativ wenig Fehler zu machen und diese Pace zu zeigen, am Ende noch Vierter zu werden. Ich glaube, dieses Rennen hat uns gezeigt, was wir von Antonelli in der Zukunft erwarten können.
Jo, die anderen Rookies, die hatten ja nicht so viel zu lachen, Dave. Da ist der eine, einer nach dem anderen hat sich rausgedreht. Unter
wir können mal mit Alonso anfangen.
Der Rookie schlechthin, Alonso. Ich glaube, von dem werden wir noch viel hören.
Ja, tatsächlich hat auch der Altmeister Alonso nicht gut ausgesehen. Auch Carlos Sainz hat das Auto weggeschmissen. Hm. Ich glaube, das war eine ganz gute Geschichte. Wenn man chronologisch nämlich sich das Rennen anschaut, in der Einführungsrunde hat bereits Isaac Hadja in der zweiten Kurve, beim ersten Mal so richtig aufs Gas gehen, direkt die Karre verloren, ultra bitter. Ja. Er hat dann auch wirklich mit komplett mit gesenktem Kopf rumgelaufen.
Tränen vergossen.
Hat er wirklich, ja, war aber ein bisschen in Tränen aufgelöst. Papa Hamilton hat ihn aufgemuntert, das war schön. Stefano Domenicali war auch da. Aber ich glaube, und darauf wollte ich jetzt hinaus, ihm war dann, als das Rennen losging, gleich wieder ein bisschen weniger traurig zumute. Denn wenn Carlos Sainz sich da wegdreht und auch Jack Doohan hat es erwischt. Also die Bedingungen am Anfang waren wirklich hart. Die weißen Linien, die berühmten, die waren spiegelglatt. Und dazu muss man übrigens wissen, nettes Detail am Rande, was ich heute auch gelernt habe, es gibt zwei Arten von weißen Linien nämlich an der Strecke. Es gibt die weißen Linien, die einfach das ganze Jahr über als normale Straßenmarkierungen fungieren. Die sind wohl in Ordnung. Es gibt aber auch frisch aufgepinselte weiße Linien, zum Beispiel die Streckenbegrenzung und die Boxeneinfahrtslinien und so weiter, die von der FIA da frisch aufgemalt werden, nur für die paar Tage, in denen das Rennen stattfindet. Die waren wohl richtig übel glatt.
Ja, und da gab es wirklich viele, viele Fahrer, die auch nicht abgeflogen sind, aber damit auch zu kämpfen hatten. Und das war durch die Bank, egal ob er fahren oder nicht. Selbst Max Verstappen hat das manchmal von der Strecke geeiert. Also dass da jetzt dann genau die Ursachen waren, hat er dann auch mit seinen Reifen selber dann auch zu kämpfen, irgendwann mal zwischenzeitlich. Aber das sieht man schon, ne? Also wenn solche Regengötter dann schon ins Schleudern geraten, dann ist das natürlich für so einen Isaac Hutcher keine Schande. Wobei man natürlich dann auch verstehen kann, die Saison, alle schauen drauf, alle freuen sich auf den Start. Man fühlt sich wie der letzte Vollidiot. Er ist zum ersten Mal aufs Gas gegangen, fliegt raus. Das sieht natürlich total amateurhaft aus, ist natürlich aber erklärbar und eigentlich haben durch die Bank auch alle gesagt, es ist halt der dümmste Zeitpunkt, hat er auch selber gesagt, wo es passieren kann, aber es hätte zu jedem Zeitpunkt der Saison passieren können. Also er ist ein Guter und der wird es wegstecken.
Ich denke, er kann es verdauen. Er hat ja auch im Qualifying dann gezeigt, wie gut er war. Hat sich auf Platz 11 qualifiziert. Ja. Großartige Leistung auf jeden Fall. Wie gesagt, im Detail besprechen wir es in unseren Fahrernoten, wo welcher Pilot wie gelandet ist und ordnen das ein bisschen für euch ein. Ich habe ja beim Skript tatsächlich stehen und das greift ein bisschen deinen Punkt gerade auf, Sebastian. Kein Pilot war wirklich fehlerfrei. Manche wurden gnadenlos bestraft, andere hatten halt Glück. Und ja, es hat irgendwie ein bisschen auch wirklich gnadenlos die meisten Rookies erwischt, dass die halt auch Pech hatten. Ja? Es gehört auch Pech dazu. Du hast gerade schon gesagt, Verstappen war kurz neben der Strecke. Oscar Piastri ist in Kurve 6 richtig, richtig neben der Strecke gewesen. Durchs Kies konnte ohne Probleme weiterfahren. Irgendwie zwei Runden später, Alonso macht im Grunde genommen das Gleiche, war aber nicht annähernd so weit außen wie eben Piastri. Zack, verliert das Auto und landet in der Mauer. Also es ist dann auch wirklich viel Glück dabei. Es hängt nicht nur vom Skill ab, es hängt nicht nur von der Erfahrung ab, denn ich glaube, davon hat unser Youngster Alonso ja mehr als genug. Bei solchen Bedingungen ist auch einfach immer ein bisschen Roulette und ein bisschen Lotterie.
Ja, wir können vielleicht beim Abflug von Alonso einhaken, denn das war in Runde 34 und das war dann auch eine der großen Schlüsselszenen im ganzen Grand Prix. Dann ist nämlich die Safety-Car-Phase eingetreten und das war dann auch schon die zweite. Die hat ziemlich lange gedauert und alles, was da so passiert ist, das hat im Prinzip dann das Rennen entschieden. Also als erstmal sind alle reingegangen und haben auf Slicks gewechselt. Bis zu dem Zeitpunkt waren sie ja alle auf Intermediates, sehr, sehr lange draußen. Auch Norris, der wollte eigentlich schon lange reingehen, Verstappen wollte schon lange reingehen. Bei dem Red Bull ist der Reifen natürlich ein bisschen schlechter gealtert, sagen wir mal, als bei dem McLaren. Und das hat denen natürlich in die Karten gespielt, was dann durch diese Safety-Car-Phase aber natürlich dann null und nichtig war. Ja, und dann ging es halt runter und drüber. Zwischenzeitlich sogar Lewis Hamilton für ein paar Sekunden auf der 1. Führ uns da mal durch, Dave. Was ist da passiert?
Naja, war ein bisschen anders. Die Safety-Car-Phase, die du gerade erwähnt hast, war natürlich der Auslöser. Es waren dann alle auf Slicks unterwegs. Manche auf Medium, so wie Max Verstappen zum Beispiel. Andere auf Hard, wie die beiden Ferrari. Ich glaube, auch Norris hatte die harten Slicks drauf. Und dann war es aber sehr spannend, denn es hieß, es würde nochmal regnen. Es würde sogar relativ intensiv regnen, hat man hier und da im Boxenfunk gesagt. Charles Leclerc konnte seinen Augen kaum trauen, seinen Ohren kaum trauen, muss man natürlich sagen. Man wirklich, die haben da ein System, was sich nach Zahlen irgendwie orientiert und Intensity 2-3 war es, glaube ich. Also irgendwann wirklich, so viel Regen. Und es hieß aber, es regnet stark, aber sehr kurz, wohl für die Dauer einer Runde. Und das haben sie dann aber auch wieder relativiert. Lewis Hamilton hat da auch nachgehakt am Funk. Ich meine, man kann es da nicht so wirklich sagen, ob es nun eine Runde regnet oder ein bisschen länger. Also es war sehr ungewiss. Und in Runde 44, also ein paar Runden eben nach dem ganzen Wechsel, hat es dann geregnet und zwar ordentlich. Zunächst in Sektor 3, wir haben gesehen, das Rennen lief einfach nach der Safety-Car-Phase ganz normal weiter. Plötzlich in Runde 44 war das dann, sieht man in Sektor 3 zwei McLaren, die hüpfend da durchs Gras irgendwie watscheln.
Kompletter hüpfend Schock. Durchs Gras watscheln, sehr schön.
Ja, das hat er wirklich so ausgesehen. Mein Piastri, der ist ja da wirklich sah fast schon fröhlich aus, ja. Balladesk. war natürlich überhaupt nicht lustig. Lando Norris konnte das Auto irgendwie gerade noch abfangen, ist dann auf die Strecke zurück und hatte dann wieder Grip, konnte in die vorletzte Kurve einlenken und ist sofort in die Box abgebogen dann. Wichtiger Punkt. Ich glaube, das war ein guter Move. Piastri hatte ein bisschen mehr Pech, er ist dann im Gras hängen geblieben, kam zunächst überhaupt nicht vom Fleck, hat dann gemerkt, er muss den Rückwärtsgang einlegen und das Ding quasi wie ein Auto mit Vorderradantrieb fahren, konnte sich dann da retten. Im Nachgang hat er auch noch rumgescherzt, dass er bei Jeremy Clarkson in dieser Farmshow, die er da in Großbritannien irgendwie hat, hat er gelernt, wie man rückwärts mit dem Traktor wohl irgendwie aus dem Feld rauskommt. Das hat ihm wohl sehr geholfen heute. Also Piastri wirklich auch im schlimmsten Moment irgendwie noch cool. Es war sein Heimrennen, er hätte es gewinnen können eigentlich, dazu erzählen wir vielleicht später noch mehr. Hat nicht sollen sein heute auf jeden Fall. Den beiden McLaren, denn Piastri, als er dann aus dem Gras raus war, ist auch sofort an die Box abgebogen. Diesen beiden sind aber auch andere Piloten sofort in die Box gefolgt an dieser Stelle. George Russell nämlich, Alex Albon, Antonelli war dabei, Stroll, Hülkenberg, Gabriel Bortoleto ebenso. Und ihr merkt schon, ja, all die Piloten, die ich gerade genannt habe, sind am Ende irgendwie vorne gelandet. Also das war an diesem Tag, an dieser Stelle einfach wirklich die richtige strategische Entscheidung. Weiß man jetzt im Nachhinein, wusste man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Draußen geblieben ist unter anderem nämlich Max Verstappen. Wollte es halt riskieren, ja, dachte, naja, vielleicht zieht der Regen schnell vorbei, dann habe ich mir Boxenstopp gespart, habe dann wieder Slicks drauf, die nach 2-3 Runden eigentlich wieder der schnellere Reifen sein müssten. Das gleiche haben sich Pierre Gasly gedacht und beide Ferrari-Piloten auch. War auch natürlich ein gangbarer Weg, man hätte es probieren können, ja. Allerdings kam Verstappen dann in Runde 46 nämlich doch rein. So wie Pierre Gasly eben auch. Die haben dann gemerkt, so, es regnet doch ein bisschen mehr. Es ist eigentlich unfahrbar in Sektor 3. Wir müssen mit ein bisschen Verzögerung aber jetzt doch umswitchen auf die Inters. Ja. Haben sie gemacht. Wer es immer noch nicht gemacht hat, waren die Ferrari-Piloten. Ja. Die sind noch eine Runde länger draußen geblieben.
Ja, ja.
Wie du gesagt hast vorhin schon, Hamilton lag zu diesem Zeitpunkt dann auf Platz 1 kurzzeitig mal, Leclerc war Dritter. Dazwischen war aber schon Lando Norris auf seinen Intermediates, ja. Hat die dann noch natürlich kassiert. Yuki Tsunoda war auch einer, der hat genauso gegambelt wie die Ferrari, war stur auf seinen Slicks unterwegs und hat gehofft, dass der Regen sich schnell wieder verzieht. Auch er hat dann wirklich Federn gelassen und ist am Ende außerhalb der Punkte gelandet. Und dann flogen nämlich noch Liam Lawson und Gabriel Bortoleto zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Stellen raus. Ja. Da kam dann nämlich das Safety Car eigentlich ganz gut. Da kamen nämlich beide Ferrari-Piloten an die Box, haben sich theoretisch Zeit gespart, ja, mit einem Boxenstopp unter dem Safety Car. Allerdings haben sie da so viel Luft und Platz schon verloren, dass es dann auch nichts gebracht hat. Sie kamen nach ihrem Boxenstopp dann auf Platz 9 und 10 raus und damit war weitestgehend das Ergebnis besiegelt.
Ja, da waren dann sozusagen die Würfel gefallen und es gab dann aber noch ein heftiges Manöver und zwar Piastri hat Hamilton dann unerwarteterweise, das hat man erst noch gar nicht gesehen, dann war nämlich plötzlich Hamilton auf Platz 10 und nicht mehr hinter Leclerc und dann hat man sich gedacht, naja, vielleicht ist er irgendwie, keine Ahnung, runtergeschlingert von der Strecke, Fahrfehler gemacht oder so, aber nein, Piastri hat in der schnellen S-Kurve ein unfassbares Überholmanöver gezogen. Wahnsinn und ich muss ganz ehrlich sagen, zwei Dinge zu diesem Überholmanöver. Erstens, den Arsch muss er erstmal in der Hose haben, wie Piastri, dass du sowas überhaupt versuchst, auch mit so viel Risiko dann kurz vor Ende des Rennens, hätte er ganz anders ausgehen können. Hat er Hamilton auf jeden Fall überrascht, denke ich mal. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, also was ist der McLaren für ein Biest von Rennauto ist, denn
Und jetzt pass auf, das ist mein Stichwort, nämlich nicht nur der McLaren. Haargenau den gleichen Move hat nämlich einige Runden vorher Liam Lawson gegen Esteban Ocon nämlich auch gezeigt. Ja. Hat den Ocon da komplett überrascht, typiert. Das ist keine Stelle, wo man überholt eigentlich. Das ist eine sauschnelle, diese sauschnelle Links-Rechts-Kombination, ja, Turn 19. Da weiß ich nicht, was die da drauf haben. Weit über 200. Mhm. Da fährst du nicht einfach mal außen an einem Kollegen vorbei. Aber wenn du dich ansaugen kannst, davor ist ja ein relativ langes Vollgasstück. Es ist zwar keine Gerade, weil es auch geschwungen ist, aber man fährt damit Vollgas. Wenn man sich da ransaugen kann und dann eben nebenher fährt oder halb nebenher fährt und im Rückspiegel auftaucht, dann zuckt natürlich auch der zu überholende Pilot, nämlich nicht ganz nach außen, wo er eigentlich hinfahren müsste, um die Kurve optimal anzufahren. Dann hat man eine Chance, ja, aber das haben Liam Lawson und Oscar Piastri nämlich beide gezeigt, fand ich einen smarten Move. Das war leider auch schon mit das Beste, was Liam Lawson so gezeigt hat heute oder am gesamten Wochenende, muss man fast sagen.
Ja, leider, leider. Also wie leider. Bei den meisten Rookies war das kein Rennen für die Ewigkeit. Also da ja, macht man lieber die Augen zu und fliegt so schnell wie möglich nach China, was ja auch alle tun. geht's dann gleich weiter. Ja, Dave, was können wir noch sagen?
Verstappen zum Beispiel, wenn wir über Liam Lawson reden, können wir über Max Verstappen sprechen. Und bevor wir das tun, Kevin hat noch was gesagt.
Red Bull auch eigentlich gut mit Max Verstappen. Hatte man so ein paar Reifenprobleme hinten raus im Stint. Gerade im ersten Stint hat man gesehen, der Reifenverschleiß ist bei McLaren ganz anders als beim Red Bull.
Ja, und da kann ich mich anschließen, denn Verstappen wieder Masterclass. Er ist jetzt nicht sozusagen allen davongefahren, wie es ja manche prophezeit hatten, dass es wieder so enden wird wie in Brasilien in der letzten Saison. Da war er selber dann auch ein oder anderen Fehlerchen hat er auch drin gehabt. Insgesamt natürlich super stark gefahren. Und was natürlich total frappiert ist, ist, dass er auch wieder mal seinen Teamkollegen, der jetzt ja nicht mehr Sergio Perez heißt, sondern Liam Lawson, extrem outperformed hat. Und das war jetzt der gefühlt Tausendste, der dieses Schicksal erleiden musste. Jetzt muss man erst mal schauen, ob das überhaupt so weitergeht. Aber es ist schon Wahnsinn, dass Fahrer, die eigentlich schon wirklich zur oberen Mittelklasse mindestens gehören und wirklich schon bewiesen haben, dass sie es können, reihenweise im Red Bull, ich will auch nicht mal sagen, irgendwie neben Verstappen, weil es hört sich immer so an, als ob es an Verstappen liegt, untergehen geradezu. Also ob es ein Pierre Gasly, ein Alex Albon, Sergio Perez jetzt halt ein Liam Lawson ist, das ist irgendwie total irre. Auch ein Daniel Ricciardo hat ja dann irgendwann die Flucht ergriffen, wobei der hat es jetzt zwischenzeitlich sogar geschafft, Verstappen dann auch über eine Saison mal zu schlagen. Aber da war Verstappen natürlich nicht der gleiche Verstappen wie heute. Muss man natürlich fairerweise auch noch dazu sagen. Ja, das ist schon krass und man muss sich zwischenfragen, also ist der Red Bull eigentlich so dermaßen auf Verstappen abgestimmt, auf dessen vielleicht sehr spezielle Fahrweise, dass jemand anders vielleicht gar nicht mehr damit zurechtkommt, weil aktiv, boshaft sozusagen, was ja manche sagen oder vermuten, so verschwörungstheoretisch, dass Red Bull andere sabotieren würde, also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, aber da ist schon irgendwas, was nicht so ganz in die richtige Richtung läuft, sage ich mal.
Also das Fass würde ich jetzt nach einem Rennwochenende noch nicht aufmachen. Ja. Das war nicht repräsentativ insgesamt.
Es ist zu früh,
insgesamt,
diese Saison, aber es geht schon wieder so ein bisschen in die Richtung, was wir kennen. Also schauen wir mal, wie es
sieht erstmal altbekannt aus. Ja. Sie haben aber unterschiedliche Frontflügel immer noch getestet in den freien Trainings.
Ja, das ist auch
im dritten freien Training hatte Liam Lawson überhaupt keine Fahrpraxis, konnte sich nicht aufs Quali vorbereiten, ist da weit hinten gelandet und. Wir werden sicher noch zu gegebener Zeit ausführlich drüber sprechen. Dieses Fass würde ich nicht aufmachen wollen, aber ein anderes Fass nämlich sehr gerne, dass Max Verstappen nämlich genauso weitermacht, wie auch letzte Saison aufgehört hat, nämlich maximiert immer das Ergebnis. Ja. Eigentlich hätte er überhaupt nichts auf dem zweiten Platz verloren heute. Die McLaren waren stärker. Ein dritter Platz wäre das absolut Maximale gewesen für ihn, was er rausholen hätte können. So. Er lag ja auch lange Zeit auf 3 und dann, spielt ihm das Glück dann natürlich auch ein bisschen in die Hände.
Fairerweise,
das Glück des Tüchtigen. Am Ende hat er ja fast noch Lando Norris gepackt. Der hatte nämlich auch noch einen kleinen Schlenker drin, aber plötzlich Max Verstappen dann im DRS-Fenster wieder. Es war haarscharf. Also er ist einfach gnadenlos. Er ist immer zur Stelle und egal, wie der Red Bull läuft oder nicht läuft, er holt immer gefühlt 120% da raus und macht, keine Fehler kann man heute nicht sagen, aber keine Fehler, die große Konsequenzen haben, ja, sagen wir es mal so. Er hat sich da von Piastri tatsächlich in einen kleinen Fehler treiben lassen, ist aber nicht von der Strecke gekommen, ist dann durch eine Pfütze gefahren, es ging halt gleich weiter. Das ist dann natürlich auch das Glück des Tüchtigen.
Da hat er dann, glaube ich, aber auch gesagt, das war, glaube ich, dieses Manöver, wo er dann gemeint hat, dass
Reifen durch waren. Reifen durch und McLaren ist natürlich auch ein gutes Stichwort. unser Freund Kevo hat natürlich auch was zum Rennsieger, zu Lando Norris gesagt. Und bevor wir euch erzählen, was wir da zu sagen haben, nochmal kurz ein Einspieler. Kevo, was geht ab?
Norris sehr, sehr stark, hat dem Druck standgehalten. Das, was man ihm immer so vorwirft, dieses Mentale, hat er hier wirklich gezeigt, dass er da vielleicht wirklich was gelernt hat. Auch das interne Duell gegen Oscar Piastri auch direkt für sich entschieden. Also wirklich stark.
Ja, Norris, muss ich sagen, hat es wirklich super gemacht. Also er hat ja irgendwann mal hier vor der Saison, kurz vor der Saison in dieser Preseason-Phase so um das Testing in Bahrain rum gesagt, naja, letzte Saison, da hatte ich ja eigentlich, als das Auto dann gut war von McLaren, schon diesen riesen Rückstand. Da kannst du natürlich nicht so fahren, wie wenn es jetzt praktisch unentschieden stehen würde. Also man bei Null anfängt und da würde er natürlich anders fahren. Und es war jetzt kein ultra hartes Duell heute, aber er hat eigentlich alles richtig gemacht, was er machen konnte. Wie gesagt, ein Minischlenker hat er drin gehabt, aber nichts Schlimmes. War ja bei Verstappen dann eigentlich auch ähnlich. So, insofern steht es da auch unentschieden. Ja. Aber er hat jeden Restart super hinbekommen nach den Safety Car Phasen.
Und den Start ebenso.
Auch das, also da ist er zumindest mal dieses Wochenende super dabei gewesen. Ich finde, da wird er auch manchmal auch übertrieben kritisiert. Ja, er hat da ein paar Mal schlecht ausgeschaut, aber er hat es auch letzte Saison oftmals sehr gut gemacht und es waren halt ein paar Mal hintereinander, ich glaube so dreimal hintereinander, wo er dann Plätze am Start verloren hatte. Das brennt sich halt schnell in die Köpfe ein, aber es ist eigentlich gar nicht so, wie dieses Vorurteil sozusagen ihn immer darstellt. Und ich glaube, er ist auch deutlich stärker, als ihn manche Leute machen. Und das freut mich jetzt, denn ein starker Verstappen versus einen starken Norris mit, naja, wahrscheinlich schon deutlich erstmal jetzt dem stärkeren Auto in den meisten Situationen im Fall der McLaren-Fahrer. Das könnte echt eine spannende Saison werden. Also,
absolut.
Wird lustig.
Ich denke auch, McLaren hat bewiesen, dass sie aus dem letzten Jahr viel gelernt haben. Sie haben letztes Jahr in Silverstone in Kanada auch bei Mischbedingungen tatsächlich als Team auch Fehler gemacht. Ja, strategisch, was die Boxenstopps anging und so. Heute eigentlich nicht. Ja, heute haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Hier und da war es ein bisschen unglücklich, gerade bei Piastri eben. Aber das Team an sich und die Piloten haben jetzt keine riesigen Böcke geschossen. Ja. Dass der Piastri abgeflogen ist, haben wir gerade schon besprochen, war eher Pech als Unvermögen. Kann halt so oder so ausgehen. Das haben beide McLaren-Piloten ja auch bewiesen. Beim einen ging es so aus, beim anderen halt so. Ich denke, alle sind da gereift. Der Konstrukteurstitel hat der Mannschaft gut getan und Lando Norris hat die großen Worte, die er dann tatsächlich nach der Winterpause hat verlauten lassen. Er hat viel trainiert, er hat viel gelernt, er ist stärker denn je und möchte da, ne, in den Titelkampf richtig eingreifen. Diesen Worten hat er auf jeden Fall Taten folgen lassen. Ich bin mega gespannt, was da noch kommt. Und noch ein Pilot, der heute richtig abgeliefert hat, das freut uns ganz besonders. Nico Hülkenberg war
Kevin,
großartig.
Was sagst du dazu?
Hülkenberg, der Hulk, hat es geschafft, durch die Strategie, durch den richtigen Call zum richtigen Zeitpunkt zu pitten, Punkte mitzunehmen, sogar schon mehr als in der gesamten letzten Saison, wirklich stark.
Ja, kann man nicht viel hinzufügen und Kevo hat ja, es gab ja ein großes Predictions-Video von JF1, da war unter anderem, waren wir dabei, aber auch Kevo und noch ein paar andere. Also Grüße an alle, die da mitgemacht haben und danke nochmal an JF1, der uns da eingeladen hatte. War eine super Aktion und da hat Kevo tatsächlich eine Prediction in seinen steilen Thesen rausgehauen, dass der Hulk seine höchste Platzierung wird P7 sein und siehe da, erstes Rennen, Hulk direkt mal seine Platzierung. Also schau mal, ob es die höchste wird. Inzwischen glaube ich.
Und er hat sogar gesagt, dass es in einem Chaos-Rennen stattfinden wird und dann, dass Hülkenberg da wirklich alles zusammenbringen muss. Also 100% Trefferquote auf jeden Fall. Geil.
Schauen wir mal. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe sogar gesagt, dass es einen Hulk-Sieg dieses Jahr geben würde bei Chaos-Bedingungen. Mal schauen, ob das auch noch kommt. Ist natürlich eher unwahrscheinlicher, aber da bin ich gespannt. Also es hat jetzt vielversprechend angefangen und vielversprechend angefangen hat es ja für den Hulk eigentlich gerade nicht. Ne? Der ist ja von sehr weit hinten gestartet. Der hat sich dann auch unglaublich nach vorne gefühlt, natürlich auch mit Glück. Also das war jetzt nicht die wahre Leistungsfähigkeit des Sauber, aber das war die wahre Leistungsfähigkeit des Hulk, denn der ist halt einfach ähnlich wie Verstappen eigentlich, immer da, wo er sein muss, wenn dann halt mal es was abzustauben gibt.
Ja.
Und das hat er wieder mal gezeigt.
Auch eine gute Teamleistung, die Saubermannschaft hat die richtige Strategie gewählt, auch Bortoleto war eigentlich super dabei, lag streckenweise sogar vor Hülkenberg, hatte dann eben auch das Pech, dass er das Auto verloren hat, wobei da sah es ein bisschen seltsam aus, bei ihm wirkte es so, als wäre die Aufhängung gebrochen tatsächlich. Es ist nur, mir war es jetzt nicht ganz klar und ich habe jetzt auch nichts mehr weiter gehört dazu, ob der Aufhängungsbruch ursächlich für seinen Unfall war oder ob die Aufhängung erst gebrochen ist, als das Auto schon halb irgendwie am Abfliegen war. Vielleicht finden wir da noch was raus. Hätte ansonsten ein super Ergebnis werden können für Sauber. Aber auch so haben sie jetzt schon mehr Punkte, nach einem Rennen wohlgemerkt, mehr Punkte als in der ganzen letzten Saison. Und Nico Hülkenberg hat mehr Punkte. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema vielleicht. Nico Hülkenberg hat mehr Punkte als Ferrari. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Was war denn da jetzt nochmal los?
Du meinst bei Ferrari? Was war bei Ferrari, los?
War ein bisschen Slapstick dabei, ein bisschen Pech, ein bisschen Unvermögen. Was sagt denn Kevo?
Ferrari dagegen sehr, sehr schwach, wirklich von Pace, Strategie, dann noch Meme-Potenzial mit der Water-Geschichte da. Was war das für eine Antwort an Charles Leclerc? Also wirklich, ich bitte euch, die machen da weiter, wo es eigentlich den Anschein gemacht hat, als ob es in der letzten Saison aufgehört hat. Sehr, sehr schade. Pace auch nicht da.
Ja, auch da, lieber Kevo, ich kann da gar nicht mehr viel. Also man hat es ja jetzt gerade gemerkt, du bist ja da sehr, sehr emotional.
Yes.
Ich natürlich auch. Ihr wisst ja, ich bin Hamilton-Sympathisant und da hat es mich dann auch ein bisschen genervt, dass sie ihn dann beim letzten, bei der letzten Runde der Boxenstopp sozusagen dann eine Runde zu spät reingeholt haben. Leclerc übrigens ganz genauso. Die haben ja dann direkt hintereinander gestoppt. Ja. Zu dem Zeitpunkt war ja Hamilton sogar vor Leclerc und das ist einfach keine gute Entscheidung gewesen. Das war jetzt wieder so ein bisschen aufgeblitzt Ferrari aus schlechteren Zeiten leider. Und ja, es sieht so ein bisschen aus, als ob der Ferrari, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen das ist. Und Hamilton wird sich da natürlich gerade auch richtig in den Arsch beißen momentan. Was der Mercedes halt letztes Jahr war, dass der halt anscheinend bei bestimmten, also ist jetzt auch wieder ein bisschen sehr früh in der Saison, aber bei bestimmten Bedingungen, Temperatur oder was auch immer, man wird es im Laufe der Saison dann besser sehen können. Es wird ja auch weiterentwickelt, das steht ja auch außer Frage, aber halt sehr gut funktioniert. Freitag sah das noch alles ganz anders aus. Da war Ferrari dabei bei der Musik und dann plötzlich in der Qualifikation im Rennen, dann waren sie, ich will nicht sagen unter Ferne liefen, aber schon deutlich abgeschlagen, hatten dann mit dem Podium überhaupt nichts mehr zu tun. Leclerc hat es wirklich besser gemacht auch als Hamilton. Der hat lustigerweise in der Qualifikation, wenn man die einzelnen Top-Zeiten von den Sektoren nimmt, war er sogar schneller als Leclerc, aber hat es halt nicht hinbekommen, das zu einer guten Runde zusammen zu schustern. Und das sieht man halt aber auch, dass er kann es eigentlich noch. Er muss halt jetzt ankommen. Ob er es dann auch schafft, das ist eine andere Frage. Leclerc wiederum hat eigentlich ein super Rennen abgeliefert im Rahmen dessen, was sein Ferrari hergegeben hat. Wenn er dann nicht diesen Ausrutscher am Schluss gehabt hätte, der ihm dann ein paar Positionen gekostet hatte. Plus eben die schlechte Strategie von Ferrari. Und was Kevo gesagt hat, natürlich mit dem Boxenfunk, das war Ferrari-Klassiker. Auch das, was Hamilton da mit seinem Renningenieur veranstaltet hat, hat mich so ein bisschen an Kimi Räikkönen erinnert. So, leave me alone, I know what I'm doing. Du hast ja da auch das passende, eigentlich in deinem Fundus das passende T-Shirt dazu. Heute
eigentlich
nicht an.
Eigentlich ja, aber ich möchte eine Lanze brechen für die Scuderia, ja. Liebe Ferrari-Fans, die zuhauf unseren Content fleißig genießt und auch mal kommentiert übrigens, vielen, vielen Dank dafür. Ich denke, ich würde es nicht so negativ sehen, ne? Ich würde es nicht so schwarz malen. Der Boxenfunk war lustig, ja, gerade im Zusammenhang mit Leclerc, dieses Wasser-Ding da, macht er jetzt schon total die Runde, das geht richtig viral. Den Funkkontakt zwischen Hamilton aber und Ricardo Adami, den würde ich ganz anders bewerten. Ja? Man merkt einfach, Hamilton ist neu im Team. Hamilton hat einfach andere Anforderungen, als Carlos Sainz es eben hatte. Und die beiden müssen zueinander finden. Ja? Dass wir da über den Boxenfunk, der einfach in die Welt rausgesendet wird, live dabei sein können, finde ich super spannend. Ja? Wie zwei Menschen da einfach zueinander finden, ja, zwei Arbeitskollegen, mehr ist es ja in dem Fall nicht, ja, die haben eine Arbeitsbeziehung da drin und müssen halt gucken, dass der eine die Bedürfnisse des anderen optimal erfüllt, damit der andere eben seinen Job da ordentlich und optimal machen kann, ja, und das ist noch nicht alles perfekt, das kann ja auch gar nicht sein, ja, dafür ist Hamilton halt neu, es wird ein paar Rennen dauern, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wie gesagt, finde ich eine spannende Kiste und was die Strategie angeht, finde ich auch den Ansatz grundsätzlich legitim, ne? Sie haben halt versucht, auf den Slicks draußen zu bleiben. Der Regen kam dann halt leider stärker. Verstappen hat's eine Runde früher bemerkt und dann eben umgesattelt. Ferrari hat halt einfach noch ein bisschen Hoffnung. Sie hatten aber auch nichts zu verlieren, muss man ehrlicherweise sagen. Es gab, das Tempo war einfach nicht ganz da, das Wochenende über. Deshalb finde ich es völlig legitim, dass sie gegambelt haben an dieser Stelle. Eine Sache hätte ich anders gemacht. Ich hätte wahrscheinlich die Strategie dann gesplittet an der Stelle. Ich hätte einen reingeholt und auf Inters umgesattelt. Den anderen hätte ich risikomäßig draußen gelassen. Weiß ich nicht, ob das dann irgendwelchen internen Absprachen widersprochen hätte. Gleichbehandlung und so weiter. Keine Ahnung. Und interessant fand ich auch noch eine Anmerkung von Charles Leclerc. Der hat zugegeben oder einfach zu Protokoll gegeben, dass Ferrari mehr oder weniger gezwungen war, am Setup ein bisschen was anzupassen. Und zwar ging es da um die Bodenfreiheit wieder, Bodenhöhe. Ja. Sie mussten ein bisschen höher fahren, als es ihnen eigentlich lieb gewesen wäre. Da ging es wieder um die Abnutzung der Planke. Da wurde ja unter anderem Leclerc und auch Hamilton damals in Austin, 23 meine ich, disqualifiziert, weil sich die Planke zu sehr abgerieben hat eben. Da gibt es eine Mindestdicke, die das Stück Holz da nach dem Rennen haben muss. Um da im legalen Bereich zu bleiben, musste Ferrari das Auto ein bisschen höher setzen. Es war kein Regensetup, was eigentlich meine Vermutung gewesen wäre nach dem Qualifying. Kein richtiges Regensetup, nur einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Dadurch hat ihnen aber natürlich massiv Anpressdruck gefehlt. Ja. Die Autos sind so sensibel, die funktionieren nur in einem sehr, sehr geringen Bereich. Gerade was die Bodenfreiheit angeht, der meiste Abtrieb wird ja durch die Unterböden generiert in dieser Ground Effect Ära eben. Also es besteht Hoffnung, Freunde, ja. Wenn die Ferrari da ein Setup finden, wo sie unter Einhaltung der Regeln so tief wie möglich fahren können, das wird natürlich auf etwas glatteren Strecken definitiv der Fall sein, dann denke ich, sind sie viel weiter vorne bei der Musik und dann sprechen wir auch über ganz andere Themen. Also durchhalten, das war heute nicht repräsentativ und Forza Ferrari.
Ja, und damit kommen wir noch wahrscheinlich sind es die zwei letzten Themen jetzt für heute. Dann machen wir einen Schlussstrich drunter.
Alex Albon müssen wir noch erwähnen.
Unbedingt. Genau, Williams, Alex Albon, Wahnsinnsrennen gefahren und es bewahrheitet sich. Also Sainz konnte es leider nicht beweisen. Er ist ja dann früh, hat er sich rausgedreht, aber Williams wirklich mit einem Auto, das wirklich Performance liefert und man muss auch sagen, also es gab ja einige, die gemeint haben, der Hamilton, warum hat er, ist ja ewig irgendwie im Rennen hinterm Albon hinterhergefahren, auch im DRS-Fenster sehr lange gewesen, warum hat er da nicht einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht? Naja, es ist nicht so leicht, denn es gab ja eigentlich oft keine wirkliche Linie irgendwie, die nicht völlig nass war außerhalb der Ideallinie. Also das war erstens hochriskant und zweitens ist es eben nicht der Williams von letztem Jahr. Das muss man ganz einfach so sagen. Und wenn das alles so einfach gewesen wäre, dann also es sind andere schon an Albon verzweifelt. Das war nicht nur Lewis Hamilton und das war auch in dem schlechteren Williams letztes Jahr und vorletztes Jahr. Der hat da immer das Maximum rausgeholt. Und ich fand es auch wirklich spannend, dass Albon jetzt dieses erste Teamduell für sich entschieden hat. Auch da ist wieder viel zu früh in der Saison, aber da ist nichts von irgendwie, keine Ahnung, da ist das Sainz dann irgendwie derjenige, der mehr, keine Ahnung, Charakter hat oder da irgendwie felsenfest irgendwie hinter dem Lenkrad dann von A nach B und ins Ziel fährt und der Albon da so ein bisschen eher so der Zitterkandidat ist. Das war dieses Mal eher andersrum. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Williams hat auf jeden Fall ein bockstarkes Fahrradduo und wie es aussieht, eben auch ein sehr, sehr gutes Auto diese Saison.
Na, best of the rest auf jeden Fall. Wir haben sie ja mehr oder weniger in einer Leistungsklasse gesehen mit den Alpinen. Die konnten das nicht ganz umsetzen an diesem Wochenende. Jack Doohan war im Quali noch ganz gut dabei, P14 meine ich. Im Rennen dann sehr früh schon draußen, einfach aufgefressen worden von der Strecke. Pierre Gasly war ein bisschen unter ferner Liefen, er hat sich da strategisch dann am Ende in dieser entscheidenden Phase auch vertan, sage ich mal. Dumm gelaufen, aber ich denke grundsätzlich, was wir heute gesehen haben, Williams muss man doch ein bisschen stärker einschätzen, zumindest unter diesen Bedingungen auf dieser Strecke.
Ja, und Ellie sieht's auch Kevo?
Williams will ich noch erwähnen, denn die haben auch einen super Job gemacht über den Winter, wie es aussieht. Scheinen Best of the Rest zu sein, vielleicht geht da sogar was in Richtung Angriff auf die Top 4, aber Best of the Rest müsste eigentlich Williams gehören.
Und damit kommen wir noch zu einem kleinen Schmacker am Ende. Dave, du hast mal die Race Pace der Top-Teams, nennen wir es mal, damit Williams auch mal mit reingenommen. Von F-Data Analytics oder Analysis zusammengetragen. Auch ein sehr guter Channel. Kann man viel, viel an interessanten Daten und Fakten ablesen. Und Dave, du hast die Daten für uns.
Ja, brutal. Da der Kollege hat einen Vergleich aufgemacht vom Australien-Rennen 24 zu 25. Und das ist ein ganz spannender Modus, denn er wirft einfach alle Rundenzeiten, die die Piloten im Rennen zusammengefahren haben, in den großen Topf und errechnet dann daraus eine Medianzeit. Ja, das sind, ich meine, 50% der Rundenzeiten fallen da rein und daraus ergibt sich eben ein Durchschnitt. Und das ist ein sehr repräsentativer Wert, der einfach anzeigt, wie ein Auto übers ganze Rennen hinweg funktioniert, minus Boxenstops, minus Überrundungen und so. Also die allerschnellsten und die allerlangsamsten Runden fallen da so ein bisschen raus. Es zählt dann im Grunde genommen, was da übrig bleibt, ist wirklich die Pace. Und da hat sich McLaren ja unglaublich verbessert. Ganz klar zu sehen, sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri waren nahezu gleich schnell und beide vorne weg. Max Verstappen war schon eine ganze Ecke dahinter. Er hatte auch deutlich mehr Spiel, ja. Also seine Medianzeit, da war einfach mehr Hit and Miss dabei. Es waren gute Zeiten, aber schlechte. Das ist mit Sicherheit dem Reifenverschleiß hier natürlich zuzurechnen. Der Red Bull hat uns tatsächlich die Inters deutlich verschlissen. Ja. Die McLaren waren dann vorne an der Spitzetage 15 Sekunden vor Max Verstappen, ja, bevor dann wieder irgendein Safety Car das ganze Feld zusammengerüffelt hat. Dahinter aber waren von der Pace her schon George Russell und Kimi Antonelli, also tatsächlich auch in einem ähnlichen Bereich wie Verstappen. Sehr, sehr gut. Alex Albon war auf jeden Fall auch unter den Top 10. Das ist überraschend. Alex Albon lag noch vor Yuki Tsunoda und Yuki Tsunoda lag vor Lewis Hamilton, was Median-Pace angeht. Auch das ist natürlich interessant. Man muss aber natürlich sagen, die beiden Ferrari hingen halt viel im Verkehr rum. Gut, Albon und Tsunoda natürlich auch, ja. Es entspricht einfach dem, was wir da heute gesehen haben. Also ganz, ganz spannende Kiste.
Die sind auch vor den gestarteten, dadurch, dass die Ferrari nicht reingekommen sind, natürlich dann auch von der Pace her schneller zwangsweise gewesen. Aber das sieht man halt, ne? Also gerade die Racing Bulls und eben Williams verkaufen sich ganz gut. Und ich bin echt auch gespannt eben auf Yuki Tsunoda, was der so liefert. Der hat nämlich ein sehr, sehr gutes Rennen geliefert. Abgesehen davon, dass es am Ende dann nicht gereicht hat taktisch. Fahrerisch ist der wieder ganz, ganz vorne dabei. Und das freut mich sehr, denn der war ja auch über weite Strecken letzte Saison wirklich tipptopp und auf dem höchsten Level unterwegs. Da gehen wir dann in unseren Fahrernoten stärker drauf ein, Dave. Aber ich würde sagen,
die Folge ist wieder zu lang geworden. Ich hätte eigentlich gerne noch ein Thema aufgemacht. Ich würde es zumindest kurz erwähnen. Wir können vielleicht in den Kommentaren weiter diskutieren. Wir haben es teilweise nämlich schon gemacht. Wie erwähnt, hatten wir ja einige Safety-Car-Phasen. Und wir hatten auch wirklich nur Safety-Car-Phasen. Also keine rote Flagge, keine Rennunterbrechung. Und das stieß einigen Zuschauern so ein bisschen sauer auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen auf der Seite. Letztendlich standen da Streckenmarschalls auf der Strecke eben. Es waren Laster zu sehen, die dann irgendwelche Autos verladen haben. Und daneben fuhr halt das Safety Car und die Formel 1 Autos, ja. Auf einer nassen und wirklich glatten Strecke, wo Leute mehr oder weniger ohne großes Zutun sich weggedreht haben. Also zum Glück ist nichts passiert. Puh, hätte aber vielleicht auch anders ausgehen können. Ich weiß nicht. Also bin ein bisschen hin und her gerissen, dann immer wirklich gleich eine rote Flagge zu zeigen mit einem neuen stehenden Start oder dann vielleicht doch wieder eine Einführungsrunde hinter einem Safety Car, bla bla bla. Das nimmt natürlich total den Flow raus. Alle dürfen dann auch Reifen wechseln, mehr oder weniger umsonst. Also es hätte wahrscheinlich viel von der Spannung weggenommen. Allerdings wäre es meiner Meinung nach auch ein bisschen sicherer gewesen. Weiß nicht, Sebastian, wie siehst du es oder verlegen wir die Diskussion direkt in die Kommentare?
Ihr könnt da gerne mit uns diskutieren und uns, dass wir uns da austauschen. Ich finde es nämlich auch recht spannend. Was ich auch spannend fand, ist, dass bei Sky Deutschland Nils Wittig, Renningenieur sagen.
Race Director
natürlich, ja, genau. Ja. Ich fand es total faszinierend. Der war sowas von die Ruhe selbst, also total tiefenentspannt. Und da merkt man auch schon, das muss man halt auch sein bei so einem Job. Denn während da irgendwie an der Strecke alles irgendwie um die Ohren fliegt gegenseitig, dann muss der natürlich cool bleiben und objektiv dann. Oder musste es, jetzt ist er da ja in anderer Funktion tätig oder eben gar nicht mehr tätig. Und das war aber spannend. Der hat übrigens gesagt, dass er das alles nachvollziehbar fand. Also das Wort des Experten in Gottes Ohren sozusagen. Da würde ich jetzt mal sagen, beuge ich mich dem. Ich hatte am Anfang, ich bin mir auch nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, ob es nicht schlauer gewesen wäre. Es sah dann teilweise schon ein bisschen abenteuerlich aus. Norris war dann auch mal hinter so oder neben so einem Truck gefahren. Da ist nämlich dann das Safety Car, hat die Abkürzung genommen über die Curbs und Lando Norris wahrscheinlich auch um seine Reifen zu schonen, ist dann
und
eben
den Unterboden
auf der, ja, um den Unterboden, genau, ist dann ja den Streckenweg gefahren, war dann relativ nah in diesem Truck dran. Also das fand ich schon so ganz, ganz latente 70er-Jahre-Vibes, wo einfach alles egal war, weil es sind dann irgendwelche Autos explodiert und dann an der Seite ausgebrannt und das Rennen ist einfach weitergelaufen. Ja. Also ja,
von Marsch der einen Streckenseite auf die andere haben dann Leute mit Feuerwehrschlauch versucht, das zu löschen.
In Bermudas und irgendwie im Hawaii-Hemd gefühlt noch. Also das ist Wahnsinn gewesen. Also das waren die Wildwestzeiten der Formel 1. Da sind wir zum Glück weit davon entfernt. Ja, lieber Kevo, ich sag, oder wir sagen vielmehr, vielen, vielen lieben Dank.
Danke an der Stelle nochmal an Dave und Sebastian für die Einladung zu diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst auf jeden Fall ein Like da.
Auf jeden Fall, das war super. Und große Frage natürlich an euch, liebe Community. Was haltet ihr davon, dass wir auch andere Kollegen, sage ich mal, zu Wort kommen lassen? Das ist so ein bisschen unser Anliegen, da auch natürlich die Community zusammenzuführen. Wir haben natürlich immer noch viele, viele Formel 1 Fans in Deutschland. Ich finde, wir sollten uns da auch alle ein bisschen zusammentun. Gemeinsam sind wir auf jeden Fall stärker und lasst euch das gesagt sein. Der Kevo ist sicher nicht der Einzige und sicher nicht der Letzte, den ihr hier sehen werdet bei uns auf unserem Kanal. Wir würden das jetzt ganz gerne fortführen, dass wir in der Highlights-Episode auch immer den ein oder anderen, anderen Formel 1 YouTube-Creator hier zu Wort kommen lassen. Lasst euch überraschen, wenn wir da noch in der Hinterhand haben. Alles sehr, sehr nette, fähige, coole Menschen und heute, wie gesagt, war es der Kevo. Wir verlinken seinen großartigen Kanal natürlich direkt in der Beschreibung, dann könnt ihr auch mal drauf gucken.
Overcut F1,
genau. Macht das unbedingt, ja. Abo dalassen, versteht sich von selbst. Overcut F1, du hast es gerade gesagt, das ist der Kanal. Schaut gerne rein, schaut auch gerne bei uns wieder rein. Wir haben eine ganze, ganze Menge vor. Es ist ja jetzt auch schon wieder fast Race Week. Doubleheader, ihr kennt das Spiel. Aber auch die Fahrernoten werden wir euch auf jeden Fall zu gegebener Zeit noch um die Ohren hauen, ob ihr wollt oder nicht. Schaltet also ein beim nächsten Mal. Ciao.